Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Im Zuge unseres Vierteilers habe ich heute nochmal den Martin Zoller zu Gast. Wir haben bereits eine Episode mit ihm gesendet. Da ging es hauptsächlich um seinen Werdegang, um die vielen spannenden Erlebnisse, die er hatte in seiner Arbeit als ja Hellseher, Visionär, Prophet, wie immer man es nennen möchte. Der Martin hat ja auch viel für ausländische Regierungen gearbeitet, ist in sehr interessanten Kreisen unterwegs. Heute geht's um seine besondere Art des Remote Viewings, die er Freestyle Remote Viewing nennt, und um Prophezeiungen. Wie kommen Prophezeiungen zustande? Wie nimmt Martin wahr? Und was hat er schon alles prophezeit? Du darfst gespannt sein. Hallo, lieber Martin, willkommen zur Fortsetzung unseres Gesprächs. Wir haben ja schon eine Folge mit dir gesendet. Super spannend, dein Lebenslauf, wie du Remote Viewer geworden bist. Und ja, herzlich willkommen erstmal.
Ja, danke, lieber Oliver. Schön, wieder hier zu sein mit dir in diesem Gespräch. Das erste war ja enorm spannend und ich freue mich wahnsinnig auf das, was jetzt kommt.
Ja, jetzt gehen wir ans Eingemachte. Ich habe in der letzten Episode schon angekündigt, dass wir so ein bisschen über das Thema Prophezeiungen sprechen wollen. Aber das machen wir, glaube ich, ein bisschen später. Lass uns erstmal in das Freestyle Remote Viewing reingehen. Das ist ein Ausdruck, den ich noch nie von jemandem gehört habe. Für die Zuschauer, die jetzt nicht vertraut sind mit Remote Viewing. Remote Viewing bedeutet Fernwahrnehmung. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, klärend.
Genau, Remote Viewing, in die Ferne schauend. Fernwahrnehmung ist ein intuitives Lesen von Zeit und Raum verschobenen Realitäten. Was meine ich damit? Das heißt, mit Remote Viewing kann man Zeit und Raum verschoben lesen. Das heißt, man kann entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehen, das ist das Zeitverschobene, und das Raumverschobene ist, indem man auch Räumlichkeiten in der dritten Dimension jetzt hier bei uns visualisieren kann. Zum Beispiel, wenn ich in der Schweiz sitze, dann visualisiere ich ein Zimmer oder ein Haus in den USA oder in Südamerika, und natürlich auch raumverschoben, sogar quantenphysisch in anderen Dimensionen, zum Beispiel die Welt der Verstorbenen und irgendwelche Außerirdischen, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Also eine sehr intensive, sehr kraftvolle Technik, die ja, und das finde ich enorm spannend, und deswegen funktioniert das bei uns auch so gut, weil sie von Wissenschaftlern entwickelt wurde. Also sie ist sehr sachlich nachvollziehbar, von Wissenschaftlern entwickelt und deswegen auch gut eben nachvollziehbar für uns Westler.
Ja, normalerweise arbeiten Remote Viewer nach einem strikten Protokoll, ne, was aus unterschiedlichen Schritten besteht. Und da gibt es mehrere Protokolle, zumindest die mir bekannt sind oder die mir vorgestellt wurden im Laufe der Zeit. Aber Freestyle habe ich tatsächlich in diesem Kontext noch nie gehört. Vielleicht kannst du es mal an einem praktischen Beispiel aus deiner Erinnerung erläutern. Wie gehst du daran, wenn du meinetwegen jemand Vermissten suchst?
Also vielleicht, du hast noch nie was von Freestyle Remote Viewing gehört, weil das ein Begriff ist, den ich eigentlich entwickelte, den ich, ja, fundamentierte. Wie ist er entstanden? Ich arbeite intuitiv, in die Ferne blickend, in die Ferne schauend, seit bewusst berufungsbetont, beruflich, seit Mitte 90er Jahre. Ich habe Ende 90er Jahren dieses vermisste Flugzeug gefunden, durch eine Art von Remote Viewing, bevor ich von der Technik wusste. Ich arbeitete über Jahre in die Ferne blickend, vermisste Menschen analysierend, vermisste Objekte findend etc., bis ich dann 2004 oder 2005 über das Buch The Psychic Warrior gestoßen bin, in dem es um die Technik des klassischen Remote Viewings geht. Ich habe dann dieses Buch gelesen und war hell begeistert, weil das, was ich bis anhin machte, war für mich nicht wirklich greifbar. Ich setzte es ein, ich hätte es ein bisschen erklären können, aber mir fehlte so die Sprache, um es westlich zu übersetzen, um es für uns mit unserem akademischen, ausgerichteten Verstand in eine Sprache packen zu können, in der auch einer, der jetzt nicht spirituell und intuitiv ist, es verstehen würde. Und dann habe ich sicher 3-4 Jahren habe ich mit dem klassischen Remote Viewing gearbeitet. Ich hatte auch über 2 Jahre mit einer Gruppe, Remote Viewer Gruppe aus den USA gearbeitet. Die hießen Aurora, hieß die Gruppe. Vielleicht hast du mal davon gehört.
Ja, habe ich tatsächlich gehört. Witzig.
Ja, mit denen habe ich.
Dass du dabei warst.
Doch, ich war da auch dabei, sicher 2 Jahre oder so. Nick, irgendwas hieß der da. Ich habe keinen von denen physisch getroffen. Das war alles nur übers Internet. Das war für mich enorm wichtig, weil ich habe dann da über das klassische Remote Viewing 2-3 Jahre gearbeitet. Konnte also vergleichen dieses intuitive Remote Viewing mit dem klassischen. So, ich habe dann diese zwei sich gegenübergestellt und für mich irgendwann gespürt, dass das klassische Remote Viewing sehr gut ist, aber es fühlte sich für mich auch teilweise ein bisschen begrenzend an, wenn es sich zu stark nur auf das Technische ausrichtet. Und ich möchte das überhaupt nicht entwertend sagen, sondern es ist einfach so wie mit der Kunst. Klar, es ist gut und wichtig, dass wir an eine Kunstfachhochschule oder eine Kunstuniversität gehen, um zu lernen, wie malt man oder wie fotografiert man, wie zeichnet man. Das muss man lernen, auch damit man die verschiedenen Techniken bewusst einsetzen kann und weiß, wie die Farben trocknen und wie was zusammenfließt und was passiert, wenn man welche Grundfarben mischt. Aber irgendwann habe ich dann für mich gespürt, ist es auch wichtig, dass man als Künstler seinen eigenen Schritte geht oder seine eigene Technik entwickelt. Sonst bleibt man das ganze Leben nur Student. Und da bin ich dann auf diesen Begriff Freestyle Remote Viewing gekommen. Ich vergleiche das auch gerne mit dem Snowboardfahren. Man fährt Snowboard, man fährt auf den Pisten die Hügel runter und dann fährt man wieder hoch. Das ist schön und gut, das macht auch Spaß. Aber dann gibt es auch das Freestyle Snowboarding. Da geht man dann von den Pisten weg und fährt da durch den Tiefschnee, geht mit dem Helikopter irgendwo hoch, Heliskiing und fährt dann runter oder geht durch die Wälder und fährt dann so in Neuschnee. Das ist natürlich enorm spannend und ganz andere Herausforderungen. Und so habe ich das dann für mich mit dem Freestyle Remote Viewing gesehen. Das heißt, ich nutze mit meinem Freestyle Remote Viewing nutze ich auch die Grundbasis vom klassischen Remote Viewing, weil die ist gut, die ist sehr hilfreich, aber ich integrierte dabei auch meine eigene Technik, mit der ich schon arbeitete, bevor ich das klassische Remote Viewing kannte. Man könnte es auch ein intuitives Remote Viewing nennen, weil zum Beispiel ich unterrichte dieses Freestyle Remote Viewing schon lange und neu auch an einer Online-Akademie in einer 6-monatigen Ausbildung. Wir beginnen mit den klassischen Protokollen, auch mit den Codes, mit denen gearbeitet wird, aber bereits beim Zusammensetzen des Codes oder bereits bei der Analysierung der Vision, die man empfängt, wenn man einen Code sieht, weichen wir teilweise ab und gehen dann sehr stark in den eigenen Weg und in die eigene intuitive Wahrnehmung. Und das ist auch eine der Rückmeldungen, die ich sehr oft bekommen hatte schon, sei es von Seminaren, die ich früher gab, bis 2019 oder jetzt bei den Webinaren, ist übrigens auch eine spannende Sache, wenn wir schon von Jahreszeiten sprechen. Ich hatte von Mitte 90er Jahre an bis Herbst 2019 war ich jedes Jahr 2-mal in Europa und gab Seminare. Und durch das ich seit 2015 immer wieder mit meinen Prophezeiungen mit Freestyle Remote Viewing für Europa arbeite, hatte ich immer wieder Bilder 1-2 Jahre im Vorfeld zu Europa bekommen. Und 2017 hatte ich plötzlich für 2020 ein ganz schlechtes Gefühl. Das hat sich überhaupt nicht mehr stimmig angefühlt. Ich hatte für 2020 ein schwarzes Loch gesehen. Und ich habe gespürt, dass das auch ein Zeichen ist, dass ich was ändern sollte. Und ich hatte dann bereits 2018 all meinen Organisatoren erzählt, in Europa und auch in den USA, dass 2019 im Herbst meine Abschlusstournee sein wird. Ich habe dann, bin 2019 noch rumgereist. Ich habe im Dezember 2019 habe ich Prophezeiungen für das Jahr 2020 veröffentlicht und ich hatte damals, ich habe das falsch interpretiert, aber das Bild war richtig, ich hatte gesehen, wie ein riesiges Spinnennetz von China kommend über ganz Zentralasien und Europa schwappt und Europa erobern würde. Und ich wusste, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Mein Gefühl war, dass Herbst 20 ganz ungemütlich wird. Durch das ich im Herbst 19 meine Abschlusstournee gab, war ich dann ab Januar 20 saß ich sozusagen in den Startlöchern, nur darauf wartend, dass es irgendwo knallt. Und als dann Mitte März die ganzen alles zugemacht wurde, Lockdowns und alles, und meine ganzen Kollegen, die Seminare und Vorträge und alles gaben, die hatten erstmal 2 Monate Panik geschoben, weil sie ihre ganzen Planungen umstrukturieren mussten und die hatten Wahnsinnsverluste finanziell, weil sie vorinvestierten, war ich in den Startlöchern und fing Mitte Februar bereits an mit den ersten Webinaren, weil ich musste keine Zeit investieren in Umplanungen, in Umstrukturierungen und Umveränderungen. Und das ist für mich ein enorm spannendes Beispiel, weil da kann man sehen, wie man mit Prophezeiungen oder auch mit Freestyle Remote Viewing oder auch mit Remote Viewing eben in die Ferne sehend tatsächlich auch für sich, nicht nur jetzt für andere, indem man sieht, lebt jemand noch oder lebt er nicht mehr oder betrügt er jemand oder betrügt er niemanden, sondern dass man auch in die Zukunft gehen kann und dann Bilder zu aufkommenden Situationen wahrnehmen. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel von Freestyle Remote Viewing, wie ich da eben bereits 2017 spürte, sah, dass 2020 was Schwarzes kommt und im Dezember 2019 dieses Spinnennetz, das über Europa gekommen ist und ich mich innerlich und beruflich so vorbereitete, dass ich dann direkt loslegen konnte, als die ganzen Lockdowns waren.
Ja, spannend. Das hat ja vielen, die Seminare veranstaltet haben, Kopf und Kragen gekostet, diese Sache. Ich wünschte, ich hätte da auch, also ich muss sagen, ich bin da sehr gut durchgekommen. Ich habe auch sehr auf meine Intuition vertraut und hab's geschafft. Ich weiß heute rückblickend gar nicht wie, nur 2 Seminare abzusagen in der ganzen Zeit. Und ich bin ständig hin und her geflogen. Als doppelter Staatsbürger war das natürlich möglich, ne? Aber es war schon echt abenteuerlich, muss ich sagen. Also da hätte mir so ein Skill sicherlich geholfen, das ein bisschen friedvoller zu navigieren.
Das waren spannende Zeiten. Ja, also das ist ein klassisches Beispiel, wie man tatsächlich auch mit solchen Techniken arbeiten kann, um für sich und natürlich auch für andere sehr hilfreiche Informationen herholen zu können.
Ja. Ja, super. Das, da, allein aus dem Grunde lohnt es sich schon, sich mit Remote Viewing zu beschäftigen. Und es hat ja auch den Vorteil im Vergleich jetzt mit anderen Modalitäten, man hat eine schnelle Rückbestätigung, je nachdem, was man auch sich als Ziel setzt oder als Ziel gesetzt bekommt, ist das auch fürs Ego sehr befriedigend. Ne? Und man kann seine eigenen Fortschritte tatsächlich messbar machen. Das ist in vielen anderen Dingen nicht unbedingt möglich.
Es gibt 2 Techniken, die finde ich enorm spannend. Das geht genau in die Richtung, die du sagst. Messbar und zwar enorm effizient. Teil die hier, dann kann die jeder für sich zu Hause auch mal probieren. Das eine nenne ich die intuitive Tagesagenda. Und zwar morgen früh, wenn man aufwacht, kann man im Computer nachschauen, im Handy, was habe ich heute alles los. Dann macht man ein Remote Viewing über den kommenden Tag und verbindet sich ganz kurz intuitiv mit jedem der eingetragenen Ereignisse. Versucht für sich kurz zu spüren, was sehe ich da? Wird das gut, wird das nicht gut? Bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden? Beispiel. Ich habe das natürlich für mich, mache ich das seit Jahren und es gab zu Beginn, nebst den zu erwartenden Eindrücken, das endet gut, das endet nicht gut, sind dann manchmal auch plötzlich schwarze Löcher aufgetaucht. Und die ersten ein, zwei Male war ich da natürlich noch nicht so sicher, was bedeutet dieses schwarze Loch? Bis ich dann relativ schnell merkte, dass immer wenn ein schwarzes Loch war, das Ereignis gar nicht stattfand. Zum Beispiel im Mittagessen, schwarzes Loch. Ich habe selber nichts gemacht. Ich bin ja nur der Beobachter. Und dann ruft vielleicht eine halbe Stunde vor dem Essen, ruft der Kollege an und sagt, hey Martin, sorry, ich hänge noch fest im Büro, ich kann nicht kommen, ich muss das Essen absagen. Wenn man dann am Abend angelangt ist, dann weiß man ja, wie was eingetreten ist und dann kann man sehen, wo lag man richtig. Man kann sich, wenn man will, das, was man gesehen hat, am Morgen früh auch kurz aufschreiben mit Notizen oder ins Handy sprechen, Audionotiz, und dann am Abend kann man sich so kontrollieren, wie oft bin ich richtig gelegen mit dem, was ich gesehen habe. Ein anderes spannendes Erlebnis ist auch intuitiv, das mache ich eigentlich immer, intuitiv den, und du bist ein Vielreiser, du kennst das auch, kannst, vielleicht machst du das sogar auch, den Flug im Vorfeld visualisieren mit Remote Viewing. Das heißt, ich gehe die einzelnen Stationen ab. Flugzeug, Taxi vom Ort, wo ich bin, zum Flughafen, einchecken. Flug 1, Transit, Flug 2, Ankunft. Und wenn ich überall problemlos sehe, dann ist gut. Und wenn ich aber plötzlich merke, beim Transit, da hakt es, da habe ich negative Bilder, dann versuche ich für mich noch tiefer einzutauchen. Dann weiß ich ja gut, ich steige aus dem Flugzeug, fühlt sich das nicht gut an, bekomme ich da negative Bilder? Nee, das sieht gut aus. Security, Koffercheck, oh, da hakt es. Da ist irgendwas bei der Security im Transitflughafen, da muss das Problem sein. Und dann kann man weitergehen. Bekomme ich das Flugzeug? Ah, okay, wenn ich im Flugzeug sitze, sehe ich mich wieder normal. Das merkt man sich und dann beobachtet man sich. Man checkt ein, man ist im Flugzeug, man ist im Transitflughafen und dann plötzlich sind vielleicht zwei der Maschinen kaputt oder es hat Personalwechsel und es dauert ewig oder irgendeiner schreit rum oder ist wütend oder man muss sich ausziehen, weil irgendein Zöllner findet, man sieht verdächtig aus. Und da sieht man ja dann auch ganz effizient und direkt, wie gut man mit dem gelegen ist, was man sieht und was nicht. Und übrigens hier noch ein kurzes Fallbeispiel, wenn wir es schon davon haben. Ich mache das ja immer für mich und ich mache das sogar auch beim Flüge buchen. Jetzt bin ich diesen Juli, ich war am Republikanischen Parteitag in Milwaukee, als Donald Trump als Kandidat gekürt wurde für die Republikaner. Jetzt hatte ich das Flugzeug im Vorfeld gebucht, den Flug, und der Parteitag war vom 15. bis 19. Juli. Ich habe dann mir überlegt, gut, ich fliege am 14. hin, weil ich kam erst abends an, dann bin ich am 15. am Morgen startklar. Alle anderen, wir waren zu viert, alle anderen sind am 19. weiter oder zurückgeflogen und ich habe für mich, wollte eigentlich auch am 19. fliegen, Juli, und dann habe ich aber gemerkt, Moment, 19. Juli, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich medial intuitiv, bin ich eingetaucht, habe gesehen, 19. Juli fühlt sich gar nicht gut an, dann habe ich den Flug auf den 20. Juli gebucht. Ich bin da hingeflogen, war alles gut. Was passiert am 19. Juli? Diesen weltweiten Bug von Microsoft, der damals mehrere Flughäfen in den USA plattgelegt hatte, weil die Systeme nicht mehr funktionieren. Ich konnte am 19. in den USA beim Auschecken nicht mit Kreditkarte bezahlen. Ganz viele Geldautomaten funktionierten nicht mehr, vielleicht erinnerst du dich daran. War auch ein Riesenproblem in Europa. Auch ganz viele Banken hatten keinen Zahlungsverkehr. Verschiedenste Flughäfen in Europa funktionierten nicht am 19. Das war ein Riesenchaos am 19. Juli. Wenn ich an diesem 19. geflogen wäre, wäre ich mitten in diesem Bug-Chaos gewesen. Durch das ich erst am 20. geflogen bin, war immer noch ein Chaos, aber meine Flüge sind ein Flug ist umgeleitet worden, ich bin dann ohne Verspätung in Basel angekommen, mein Koffer ging verloren, der kam erst 5 Tage später an, aber das war egal. Aber ich habe in Milwaukee und ich hatte in Philadelphia und ich hatte in Amsterdam, hatte ich überall in den Lounges, hatte ich überall Leute angetroffen, die haben von ihren Geschichten erzählt. Du glaubst es nicht, da waren teilweise Leute 24 Stunden am Flughafen, weil sie immer wieder vertröstet wurden auf den nächsten Flug. Und auch da wieder mit diesen visionären, intuitiven Voranalysen Dank denen habe ich mir das Ticket nicht am 19. gekauft, wie ursprünglich geplant, sondern erst am 20. und bin dann eigentlich unbeschadet durch diesen Microsoft-Bug-Skandal gekommen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, du hast dann natürlich auch mich gefragt, wenn ich sowas lese, ob ich das nicht analysiere. Habe ich auch. Man findet darüber übrigens auch zwei Artikel, also einen Artikel von mir geschrieben, und in einem meiner Videos habe ich auch da, Blick hinter Raum und Zeit Videos, habe ich darüber gesprochen. Also für mich war das kein Bug, kein Unfall, kein, wie sagt man, technischer Fehler von Microsoft mit irgendwelchen Updatings, das sagen sie offiziell. Für mich sieht das mit Freestyle Remote Viewing nach einem, ob das nun bewusst oder gewollt oder ungewollt eine Attacke war oder ein Hacking, ja. Das zu dieser Panne führte.
Ja, spannend. Ich mache das tatsächlich bei der Flugbuchung. An dem Tag, wo ich fliege, da habe ich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Sorge, dass ich irgendwie so eine Störung wahrnehme und dann denke so, ich kann doch jetzt nicht fliegen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat mir mal erzählt, er schaut immer am Flughafen, am Gate, die Auras der Leute an. Und wenn die alle noch schön blühend sind, dann ist alles gut. Aber wenn die kollektiv alle in sich zusammenfallen, dann steigt der in das Flugzeug nicht ein.
Das mache ich auch. Das mache ich auch.
Das kann auch sein, dass ich es bei dir irgendwo gelesen oder gehört habe. Und das hat mir so eine innere Panik irgendwie gegeben. Ich dachte, boah, was mache ich denn, wenn mein Verstand jetzt irgendwie sowas produziert. Ich kann doch den Flug nicht irgendwie dann absagen. Aber bei der Flugbuchung, ich habe es tatsächlich gerade jetzt erlebt, am 1. Januar, meine Frau wollte am 31. Dezember nach Hause fliegen von Deutschland. Und es war nur ein Moment und ich habe gesagt, nee, flieg am 1. Januar. Und ich konnte nicht mal sagen, warum oder wieso. Und schau nach dem Flug am 1. Januar. Und dann war es so, dass meine Podcast-Producerin, die Maika, die ist am Silvestertag geflogen und ihr wollte fliegen und ihr Flug ist abgesagt worden in die USA von Frankfurt. Da war irgendwas wettertechnisch oder flughafentechnisch und sind mehrere Flüge an dem Tag nicht gegangen. Und Anna ist dann am 1. Januar ganz problemlos mit Hund unterm Arm auf der gebuchten Verbindung gewesen.
Siehst du.
Also man kann da in sich reinhören. Ne? Die Frage ist nur, wie gut kann ich mir vertrauen in dieser Wahrnehmung? Solange wie das für mich nur ist, ne, habe ich da gar keine Bedenken. Ich traue meiner Intuition hundertprozentig. Aber für andere ist das natürlich eine Verantwortung, die man da hat. Da schaue ich mich dann doch so ein bisschen davor. Gut, bei meiner eigenen Frau kann ich das machen, ne? Aber du machst das ja für Fremde auch. Ne? Und das muss dann ja... Es ist ja auch eine Art Prophezeiung, ne, um da in dieses Thema einzusteigen. Wenn du nicht richtig liegst, ne, und du hast sicherlich für dich auch eine Statistik irgendwo, eine von 10 Fällen, die du in deiner Prophezeiung hast, wie viele treffen ein?
Also ganz klar, nichts und niemand ist 100% und wir sind auch nur Menschen. Ich sage das auch immer in Interviews, ich sage das meinen Kunden, ich schreibe das in meinen Büchern, ich schreibe immer, dass nichts und niemand 100% ist. Und wenn ein Seher oder ein Remote-Viewer sagt, er sei 100% richtig, dann gehen bei mir die Alarmlampen an, dann tönt das nach Scharlatan, weil das ist, ich mache das jetzt schon knapp 30 Jahren, ich habe noch nie jemanden getroffen, der 100% ist. Bei mir sind es erfahrungsgemäß zwischen 75 und 85% Treffsicherheitsquote. Ich sage das meinen Kunden auch immer. Und ich gehe ja auf niemanden zu mit einer Pistole in der Hand und sage so, du musst jetzt machen. Sondern die Kunden kommen auf mich zu. Und das ist wie mit einem Anwalt, das ist wie mit einem Schönheitschirurgen, das ist wie mit einem Zahnarzt. Ich meine, niemand ist 100% und ich habe noch von keinem Anwalt gehört, der hat alle Fälle, gibt sicher auch, aber ich kenne keinen, der alle Fälle gewonnen hat. Und so ist es halt auch bei uns in unserem Fachgebiet. Nur weil wir intuitiv arbeiten mit unterschiedlichsten Techniken, heißt das nicht, dass wir auch einen blöden Tag haben können oder dass das, was wir halt sehen, falsch wahrgenommen wurde, weil, und das ist auch wieder meine Erfahrung, ich denke nicht, dass Intuition sich täuscht. Ich denke nicht, dass Prophezeiungen oder Vorhersagen falsch sind. Ich denke nicht, dass die Bilder, die ein Remote-Viewer sieht, falsch sind. Ich denke, dass das Wahrnehmen, das Empfangen, dass das falsch übersetzt werden kann, dass das falsch interpretiert wird, dass man es durch eigene Vorurteile nicht so sieht, wie es tatsächlich wäre, dass man es unbewusst manipuliert. Da sehe ich die Fehlerquelle bei unserer Übersetzung, bei der Übersetzung von uns als Menschen. Und ich versuche das auch das intuitiv zu machen. Also klar, wenn ich jetzt mit Einzelkunden am Internet arbeite, dann arbeite in Zweiergespräch oder so wie jetzt, dann sage ich das, was ich sehe. Aber es gibt auch ganz viele Kunden, für die mache ich Analysen, die schicken mir Themen, gerade langjährige Kunden. Und die wissen auch, dass ich dann immer mir mehrere Tage nehme, bis ich da antworte, weil es kann dann auch sein, dass ich zweimal mich hinsetze und ein Remote Viewing oder Freestyle Remote Viewing Analyse machen sollte und ich merke, es kommt nicht. Und dann plötzlich mitten in der Nacht wache ich auf und boom, merke, okay, jetzt ist es da. Du hast keine Ahnung, wie oft ich schon morgens um 6 oder um 5 Uhr wach wurde und merkte, oh, jetzt. Und dann renne ich mit dem Pyjama irgendwo zum Tisch und fange an, ein Remote Viewing zu machen, während alle anderen noch schlafen. Oder am Nachmittag, wenn ich von einem Spaziergang zurückkomme, Kopf durchlüftet, total entspannt, bumm, auf dem Heimweg, plötzlich kommen die ersten Bilder und dann gehe ich zurück, setze mich hin und fange an.
Ja. Wie, wenn du jetzt Events dir anschaust oder eine Prophezeiung, ich muss mal ganz anders formulieren, kommt eine Prophezeiung aus einer spontanen Intuition heraus in der Regel oder schaust du ganz bewusst in die mittelfristige Zukunft Europas jetzt zum Beispiel oder der Schweiz oder Deutschlands? Gehst du da mit einem bestimmten Ziel dran oder wird das irgendwie ausgelöst durch eine Intuition, die kommt, oh, hier ist was, jetzt zoome ich da mal rein?
Beides. Es kann sein, dass ich irgendwo sitze oder irgendwas mache oder gar nichts mache und plötzlich kommt irgendein Bild zu irgendwas, das ich gelesen hatte. Und dann setze ich mich auf und schreibe nieder. Oder ich habe ein Thema, mit dem ich arbeiten möchte, dann konzentriere ich mich auf das Thema, ich meditiere damit, bis ich spüre, so, jetzt kommt die Inspiration dazu. Und dann öffne ich mich und fange an, niederzuschreiben. Also es gibt beides.
Wie ist dein Realitätsverständnis, wenn wir jetzt mal ganz konkret Europa betrachten über die kommenden Jahre hinweg? Also jetzt nicht irgendwie in Jahrzehnten, sondern in den kommenden Jahren. Für mich stellt sich das so dar, in einer außerkörperlichen Erfahrung, wie so Art, naja, schwierig in bildliche Sprache zu bringen, aber wie so Art ganz viele Laserstrahlen, nenne ich das jetzt mal, oder Stränge. Und je näher der Zeitpunkt ist, den ich anschauen möchte oder wo ich ein Gefühl für bekommen möchte, desto dichter ist dort schon wie eine Art Bahn gelegt. Aber diese Möglichkeiten darüber hinaus, die bleiben alle noch in meinem Bild sozusagen. Und dann frage ich mich manchmal, ist das jetzt, bewege ich mich auf einer Realitätsschiene? Gibt es womöglich hunderte paralleler oder Millionen paralleler Realitäten und ich gehe jetzt ganz bewusst dahin, weil mich das aus irgendeinem Grund anzieht, weil ich da eine Resonanz zu habe? Oder hat sich da tatsächlich schon eine Bahn gebildet, die sich wahrscheinlich manifestiert, weil die Kräfte alle in die Richtung ziehen?
Sehr gute Frage. Ich sehe das für mich so und meine Erfahrung zeigt, dass es folgendermaßen ist. Mit Prophezeiungen zu arbeiten ist wie die Wetterprognose. Du kannst Langzeitprognosen machen mit den Jahreszeiten. Sagen wir, sind wir Anfangs Januar. Da wissen wir, dass es bis in den Frühling, März, April kalt sein wird. Dann wird es Frühling, dann kommt der Sommer, und dann kommt der Herbst und dann kommt wieder der Winter. Das sind die Langzeitprognosen. Die ändern sich auch nicht. Das ist so wie die Jahreszeiten. Egal, ob du daran glaubst, dass es im Winter kalt wird oder nicht, es wird kalt. So oder so. Es sei denn, du sagst, ich will im Winter gar nicht in Europa sein und du gehst nach Los Angeles zum Beispiel und verbringst den Winter dort. Heißt aber nicht, dass es für die in der Schweiz oder in Deutschland oder in Skandinavien nicht trotzdem kalt ist. Und das ist übrigens auch der bewusste Umgang mit Prophezeiungen. Aber nochmals zurück zum ersten Punkt. Also es gibt das, was Langzeitprophezeiungen sind, das kann man vergleichen mit den Jahreszeiten. Und dann kannst du natürlich auch innerhalb der Jahreszeit beschreiben, Wird es ein kalter Winter? Wird es ein milder Winter? Also wie sehen die Entwicklungen in den nächsten Zeiten aus? Und dann natürlich ganz kurzfristig, Schneesturm, die nächsten 3 Tage lieber nicht aus dem Haus gehen und Glatteis und halt nur online arbeiten. Also so funktioniert das mit Prophezeiungen. Und wenn ich nun weiß, dass ein rauer Winter auf uns zukommt, dann was bedeutet das für mich? Will ich den rauen Winter hier hinter mich bringen? Das kann man auch. Auch das ist möglich. Auch das hat seine Vorteile. Oder sagt man sich, nee, rauer Winter will ich nicht. Ich gehe mit meinen Kindern in die Karibik und überwintere dort. Und das ist auch wieder dasselbe mit Prophezeiungen. Wenn man spürt, da sieht etwas gar nicht gut aus, dann entweder verzieht man sich oder man versucht, das Beste daraus zu machen. Wie zum Beispiel das Fallbeispiel, das ich im letzten Interview mit dir im Gespräch hatte, von dem ich erzählte, als ich 2017 spürte, 2020 kommt gar nicht gut und dann 2019 im Herbst meine Abschlusstournee gab und dann 2020 voll loslegen konnte, als alle den Panikmodus hatten. Und für mich war es in sämtlichen Bereichen das erfolgreichste Jahr. Und so gesehen übrigens, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber so gesehen muss ich sagen, dass dieses berücksichtigend, muss ich sagen, dass ich jetzt auch halt auf Jahre vorschaue, du hast Europa angesprochen, die für mich in diese Richtung weitergehen. Also gerade jetzt die nächsten, ich würde sagen, 4-5 Jahre, die werden gerade, wenn man mit Remote Viewing und Prophezeiungen arbeitet, enorm intensiv, enorm kraftvoll. Und in mehreren meiner Videos, die ich veröffentlichte, ich habe ja auch mein eigenes Konzept, das heißt, oder Format auf YouTube, das heißt Blick hinter Raum und Zeit, da veröffentliche ich auch immer wieder meine Vorhersagen. Jetzt vielleicht, wenn wir schon von Vorhersagen sprechen, für mich seit 2-3 Jahren schon hat sich 2025 immer ganz komisch angefühlt. Und seit ungefähr einem Jahr hat sich 2024 so angefühlt wie damals 2019 und 2025 wie damals 2020. Also nicht von den Ereignissen, die eintreten, aber von den Energien, von der Intensität der Energie war für mich 2024 ein Déjà-vu von 2019 und ist das, was ich für 2025 spüre, ein intuitives Déjà-vu von dem, was ich anfangs 2020 für 2020 spürte. Also es kommt einiges auf uns zu und das sagen unterdessen sehr viele, aber wer mir schon seit Jahren folgt, ich habe ja schon bereits 2015 habe ich die Anschläge vorhergesehen und ich spreche schon seit über 10 Jahren von sehr unruhigen Zeiten für Europa. Und damals hat man mir noch gesagt, ja Martin, du bist ein Schwarzmaler, du hast viel zu lange in unruhigen Zonen gelebt, in kritischen Zonen. Jetzt glaubst du halt, das passiert in Europa auch. Heute sagt das, was ich vor 10 Jahren sagte, hört man heute sogar in konservativen Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen, Basler Zeitung etc., also die Wirtschaftsprognosen, so wie sie heute sind, von denen spreche ich schon seit Jahren, die politischen seit einem Jahrzehnt jetzt. Und all das auch mit Visionen und mit Vorhersagen können helfen. Ändern kann man sie nicht unbedingt, aber wie damit umgehen, da haben wir den freien Willen.
Hast du eine Sache, wo du dich erinnerst, dass das irgendwas Bedeutendes oder Schwerwiegendes war, wo du mal komplett falsch gelegen hast? Und wie gehst du damit um, wenn das passiert?
Ja, also eine ganz aktuelle zum Beispiel. Ich hatte nicht das Auseinanderbrechen der Ampel gesehen. Ich habe das sogar analysiert. Und da muss ich sagen, da lag ich falsch. Was ich gesehen hatte, das habe ich vor einem Jahr oder so veröffentlicht. Ich hatte damals gesagt, ich sehe die Ampel nicht auseinanderbrechen. Ich sehe die Grünen sich irgendwie von der SPD trennen. Und ich habe damals geschrieben, ich sehe die Grünen aber an der Macht bleiben. SPD konnte ich nicht mehr sehen. Falsch lag ich damals ganz klar mit dem Nicht-Auseinanderbrechen der Ampel. Und ich mit dem, was ich damals gesehen hatte, davon ausgehend, dass der Rest stimmen könnte, würde ich jetzt auf eine schwarz-grüne Regierung tippen. So, also das war zum Beispiel ein Ereignis, da lag ich falsch. Kann passieren. Wir hatten schon davor gesagt, Fehler passieren. Dann nehme ich jetzt halt meine Vorhersage der Ampel als eine meiner Fehlerquellen.
Gehst du zurück in so einem Fall und schaust, was ist da vielleicht schiefgelaufen, oder kannst du das so abhaken für dich und sagen, okay, der nächste bitte?
Ich schaue dann natürlich schon zurück und teilweise sehe ich auch, warum etwas nicht richtig war, und dann analysiere ich das auch. Ich mache dann auch Fehlerbehebung, und manchmal, zum Beispiel jetzt bei der Ampel, habe ich das versucht. Ich konnte nichts ausmachen. Ich denke, das ist jetzt einfach eine der klassischen Fehler, die passieren können. Was bei Vorhersagen sehr schwierig ist, ist das Zeitliche. Und da hatte ich zum Beispiel eine falsche Veröffentlichung zu einem zeitlichen Ereignis gemacht. Ich hatte 2015 den Gewinner der US-Wahl in 2020 vorhergesehen. Ich hatte von Anfang an gesagt, dass Trump gewinnen würde, als niemand daran glaubte. Er wurde Präsident. Als Trump Präsident war, habe ich eine Vorhersage für seine kommenden Jahre gemacht, und da habe ich ein Attentat gesehen. Ich habe gesehen, dass es ein Attentat gegen ihn geben würde. Ich habe da auch Leute gewarnt. Ich hatte fälschlicherweise das Attentat auf Ende der Legislaturperiode datiert.
Das ist interessant, weil ich habe eine ähnliche Wahrnehmung gehabt und habe immer nur gesagt, der wird die erste Amtszeit nicht überleben. Das war sehr intuitiv bei mir als Information da, aber es hat sich ja auch nicht bestätigt.
Genau. Und bei mir war das eben auch, ich habe das mit dem Attentat gesehen. Ich dachte, das sei Ende Legislaturperiode, hatte das so veröffentlicht. Als das nicht passierte, shit happens, das war dann halt auch eine der Fehlerquelle. Aber interessant, die Legislaturperiode war zu Ende, und dann zu Beginn bereits, also so im Übergang zur zweiten Kampagne, da gab es dann den Anschlag, und die Bilder, die dann da um die Welt gingen, das waren diese Bilder mit dem Anschlag, die ich hatte, und das war dann zum Beispiel eine dieser Evaluierungen von meinen Vorhersagen. Da wusste ich dann, okay, das Bild war richtig, aber das Zeitfenster war total falsch. Dafür habe ich dann auch wieder Bilder und Vorhersagen gemacht zum Gewinner der Wahlen, die wir jetzt in den USA hatten, vielleicht auch kurz, das ist auch interessant. Ich hatte im Sommer 23 hatte ich eine Vorhersage gemacht zum kommenden Präsidenten. Ich hatte die Vision eines Elefanten, der ins Weiße Haus stürmt. Und dann habe ich für mich zuerst so gedacht, Elefant, okay, was soll mir das sagen? Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, schau dir mal, die Demokraten haben einen Esel und die Republikaner haben einen Elefanten als Tier.
Okay. Ich weiß, was du meinst, aber fällt der Name dafür auch nicht ein.
Genau, also das Symbol für die Demokraten ist der Esel und für die Republikaner der Elefant. Und ich hatte das Bild von diesem Elefant, der das Weiße Haus zurückerobert. Und dann habe ich gegoogelt, welche Partei mit dem Elefant identifiziert werden kann. Und dann war natürlich klar, okay, der nächste Präsident wird Republikaner sein. Und so habe ich das dann bereits im Sommer 23 veröffentlicht. Für mich war auch klar, dass das eine sehr eindeutiger Sieg werden wird, weil der Elefant nicht gemütlich ins Weiße Haus hineintrottete, sondern er ist wirklich durch das Gatter gestürmt und ins Weiße Haus gestürmt. Und als dann Donald Trump als Kandidat gekürt wurde, da war für mich klar, er wird gewinnen. Das habe ich dann bereits Ende 23 auch so veröffentlicht, dass Donald Trump der nächste Präsident werden würde. Also ich habe interessanterweise beide Siege von Donald Trump 1,5 Jahre im Vorfeld vorhergesehen. Also sogar das zeitliche Fenster ist sich dort identisch. Und da hat sich jetzt auf der einen Seite ganz klare Erfolge mit ganz klaren Fehlinterpretationen haben sich gezeigt. Und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Gerade merke ich, dass wir hatten es vorhin von Fehlerquellen im Arbeiten mit Prophezeiungen oder Visionen. Ich habe auch gesagt, Intuition oder Vision per se meines Erachtens ist nicht falsch, sondern unsere Interpretation. Ja. Eben meine Interpretation war ganz klar, dazu stehe ich auch, das falsche Zeitfenster des Anschlags gegen Trump, aber nicht die Bilder.
Du hast bei der ersten Trump-Wahl auch eine schöne Beschreibung gegeben irgendwo. Nicht nur, dass du Trump als den Gewinner siehst, sondern auch Hillary Clinton hat eine Loser-Aura.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, was ist denn eine Loser-Aura? Wie definiert die sich oder wie erkennst du eine Loser-Aura?
Ja, eine Loser-Aura, das ist einfach eine Loser-Aura, weil es gab ja ganz klar Gewinner und Verlierer in diesem Rennen. Und da war ihre Aura ganz klar deren von Donald Trump unterlegen. Aber, und das ist auch interessant, ich hatte dann in einer Veröffentlichung vor nicht allzu langer Zeit, hatte ich Aura-Analysen von Bill Clinton und von Hillary Clinton gemacht. Und von den Zweien hingegen hat sie ganz klar die stärkere Aura als er, obwohl er Präsident war. Hat mich jemand gefragt, aber Martin, wie kann das sein, dass er die stärkere Aura hat, dass sie die stärkere Aura hat, wenn er doch Präsident war? Das hat gar nichts zu sagen. Aber sie hatte eine Loser-Aura im Vergleich zu Donald Trump, aber sie hatte die stärkere Aura im Vergleich zu Bill Clinton.
Das wundert mich jetzt gar nicht. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da gerade beschreibst.
Okay. Mhm. Ja. Ja, das war dann interessant, dass eben auf der einen Seite die Loser-Aura, aber im Vergleich zu ihrem Mann dann wieder die bessere Aura.
Ja, sehr spannend. Ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, aber wir kommen auch hier wieder zum Ende. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wer sich mit dem Thema Remote Viewing ein bisschen näher beschäftigen möchte. Martin ist auf jeden Fall eine super Anlaufstelle mit seinem Freestyle Remote Viewing. Wir haben die Kontaktinformationen und Links in den Shownotes und das gilt sowohl hier für YouTube unter dem Video als auch bei den Audio-Podcasts natürlich. Schaut da gerne mal rein, da gibt es eine Menge Interessantes und natürlich auch bei Martin auf dem YouTube-Kanal mit den Prophezeiungen, die vielleicht auch jetzt aktuell sind. Ne? Da kann man mal reinhorchen.
Ja, gerne. Vielen Dank, Oliver. In der Tat eine empfehlenswerte Ausbildung, die ist online. Sie dauert 6 Monate. Es gibt dann auch ein Teilnehmerzertifikat zum Schluss mit ganz vielen Übungen, ganz vielen Meditationen, Erfahrungsberichten etc. Sehr gut aufgebaut, also auch für solche, die noch gar keine Ahnung haben, als wohl auch für solche, die bereits ein Grundwissen mit dem klassischen Remote Viewing oder auch anderen intuitiven Techniken haben.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit und Expertise und all die spannenden Sachen, die du uns in 2 Folgen inzwischen schon erzählt hast. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns in diesem Rahmen sehen.
Ja, danke dir, Oliver. War ein sehr spannendes, ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich bin mir sicher, wir sehen uns auf die eine oder andere Art wieder. Dir natürlich auch viel Erfolg und auch allen Zuschauern eine ganz schöne, inspirierende und kreative Zeit.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.